Hi, ich bin Gianni Matteo und herzlich willkommen zu Soziales Deutschland. In diesem Podcast spreche ich mit den unterschiedlichsten Personen darüber, was wir tun müssen, um die ungerechtesten Strukturen unseres Systems zu überwinden und wie wir in diesen Zeiten von den sich überschlagenden Krisen die Verschärfung sozialer Ungleichheiten verhindern. Apropos Krisen, dieser Podcast erscheint zu einer Zeit, in der sie sich immer weiter anhäufen. Und für mich als junge Person fühlt es sich, um ehrlich zu sein, einfach crazy an, überhaupt das Gefühl zu haben, so einen Podcast machen zu müssen. Aber gerade weil ich eine junge Person bin, fühlt es sich irgendwie auch notwendig an. Ich war 14, als die Klimastreiks angefangen haben, 15, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, 16, als die Inflation so richtig angefangen hat und bin kurz nach dem Angriff auf die Ukraine 17 geworden. Was eine Zeit voller Krisen, Leute. Und einer meiner Lehrer hat neulich gesagt, was all diese Krisen gemeinsam haben, ist die große soziale Krise, die sie zur Folge haben und die vielen Menschen, die wegen ihnen alles verlieren. Genau darüber möchten wir hier in den nächsten Wochen sprechen und überlegen, warum manche von diesen Krisen härter betroffen sind als andere und wie wir die darunterliegenden strukturellen Schieflagen überwinden können. In dieser ersten Folge von Soziales Deutschland wollen wir uns aber die Ausgangslage angucken. Ich habe mir dafür im Laufe der Folge etwas Verstärkung geholt, denn es gibt so vieles zu besprechen. Aber ganz kurzer Disclaimer, dass wir für diese Folge mit so vielen Menschen von überall auf der Welt gesprochen haben, dass es gar nicht möglich war, überall eine High-Quality-Mikroaufzeichnung zu gewährleisten und dadurch hören sich manche Gespräche besser an als andere. Wir haben in dieser ersten Folge echt viele Zwischenstopps vor uns, deshalb schneid euch an. Wir werden am Anfang eine kleine Reise machen. Es wird emotional, es wird nostalgisch, denn wir reisen in der Zeit zurück. Let's go. Ich bin mir sicher, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, würden viele von uns nochmal in unsere Kindheit zurückreisen, sogar ich als Person, die sie gerade erst verlässt. Und auch wenn wir es nicht können, werden wir es uns jetzt mal vorstellen, deshalb schließt die Augen, Leute, und lasst uns anfangen. Es ist ein sonniger Nachmittag, ihr wart heute in der Schule und mit eurer Mutter danach einkaufen. Auf dem Rückweg haltet ihr in einem Park an, der ist ein bisschen abgelegen von der Stadt, aber der riesige Parkplatz vor dem Gelände ist mit lauter Fahrzeugen beparkt. Eure Mutter macht den Motor aus, ihr steigt aus dem Auto und geht zusammen zum Eingang des Parkgeländes. Auf einem Schild steht ganz groß Eisverkauf, dahinter beginnt ein langer Fahrtweg. Links und rechts sind lauter Bäume und Büsche und immer wieder laufen Jogger an euch vorbei. Ihr hört dem Zwitschern der Vögel zu, immer mehr wird es aber von lachenden und rufenden Kindern übertönt. Langsam werden die Pflanzen am Rande des Pfades weniger und ihr seht einen Zaun mit einem Tor, das zu einem großen Spielplatz führt. Ihr öffnet das Tor und rennt los zum Sandkasten. Eure Mutter setzt sich auf eine der vielen Sitzbänke, wo die Eltern ihren Kindern beim Spielen zuschauen. Manche von ihnen sind auf der Schaukel, andere bauen gerade zusammen eine Höhle aus Sand, ihr geht aber zum Klettergerüst. Vorsichtig klimmt ihr die Stufen hinauf und oben angelangt wartet ihr in einer Schlange aus mehreren Kindern darauf, die große silberne Rutsche zu benutzen. Als ihr dran seid, setzt ihr euch auf das harte Metall und streckt eure Beine nach vorn aus. Der Junge hinter euch gibt euch einen Schubser und mit einem Mal flitzt ihr die Rutschbahn herunter und landet ganz unten mit eurem Hintern wieder auf dem weichen Sand. Von oben rufen euch die anderen Kinder zu, dass ihr Platz machen sollt, und als ihr weggeht, kommt der Junge schnell hinterhergerutscht. Unten seht ihr beide, wie der Eiswagen auf den Spielplatz fährt, und ihr rennt beide zusammen aufgeregt zu euren Müttern, die bei den Sitzbänken gerade miteinander reden. Du unterbrichst sie und fragst: Mama, kann ich ein Eis haben? Deine Mutter sagt ja und gibt dir einen Euro mit, du holst dir deine Lieblingseiskugel, bei mir war das immer Surprise Schokoeis. Als du freudestrahlend mit deinem Eis zurückkommst, bemerkst du, wie neben dir und deiner Mutter der Junge immer noch seine Mutter um ein Eis bittet. Und als er die Eistüte in deiner linken Hand sieht, fängt er an zu weinen und sagt, Mama, ich möchte aber auch ein Eis haben. Und sie versucht ihm zu erklären, dass es nicht geht. Und als er fragt, warum, sagt sie, ich kann es mir nicht leisten. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr jetzt wieder die Augen öffnen. Ich bin eigentlich kein Fan davon, solche Szenarien durchzuspielen. Ganz ehrlich, Leute, ich will hier nicht schlechte Laune machen. Aber vielleicht entsprechen diese Szenarien ja auch öfters der Realität, als wir im ersten Moment annehmen. Die meisten von uns kommen mit dem Begriff Armut in der Schule in Kontakt. Aber viele Kinder erleben Armut auch am eigenen Leib. Genau genommen sogar jedes fünfte Kind in Deutschland. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, Leute, aber ich finde die Vorstellung echt erschütternd, dass wir auf dem Spielplatz die Kinder abzählen können und bei jedem fünften davon ausgehen müssen, dass es in Armut aufwächst. Und auf internationaler Ebene sieht es nicht anders aus. In Amerika leben fast 11 Millionen Kinder in Armut, dort sind es vor allem Children of Color. In Brasilien sind es 17,3 Millionen der jungen Menschen, das sind in dieser Altersgruppe fast 40% der Bevölkerung, WTF. Arm zu sein ist also auf dieser Welt und auch hier in Deutschland keine Seltenheit, egal ob man jung oder alt ist. Und trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass es in der Öffentlichkeit einen gewaltigen Mangel an Diskursen und Auseinandersetzungen zum Thema gibt und wir kurz mal besprechen sollten, was Armut überhaupt bedeutet. Denn, surprise, es geht schließlich um viel mehr als um eine Eistüte. Deshalb habe ich Mareike Kaiser, eine sehr gute Freundin von mir, darum gebeten, Armut mal zu erklären. Mareike ist Journalistin und Autorin und sie wird noch mehrfach in dieser Staffel zu Gast sein und ich kann euch nur ans Herz legen, ihr Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter zu lesen. Das war auch mehrere Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Aber anyways, Mareike, was meinen wir mit Armut, wenn wir über Armut sprechen?
Die Wissenschaft unterscheidet zwei Formen von Armut, die absolute und die relative Armut. Als absolut arm gilt eine Person, die ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann. Nicht genug zu essen, kein sauberes Trinkwasser, keine Kleidung, die den klimatischen Bedingungen angemessen ist, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. In Deutschland dominiert die relative Armut. Eine Person, die von relativer Armut betroffen ist, kann sich vieles nicht leisten, was in einer Gesellschaft als selbstverständlich gilt. Ins Kino gehen, ein Theaterbesuch, im Restaurant essen, FreundInnen einladen, einen Zoo besuchen. Wenn man sich das nie oder fast nie leisten kann, ist man von Armut betroffen. Armutsgefährdet ist eine Person, die weniger als 60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens zur Verfügung hat. In Deutschland liegt diese Grenze aktuell für eine alleinstehende Person bei 1074 Euro. Für eine Alleinerziehende mit einem Kind unter 14 Jahren bei 1.396 Euro und für ein Paar mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2.255 Euro. Wessen Einkommen darunter liegt, gilt als armutsgefährdet. Menschen, die von Armut betroffen sind, werden aus vielen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen, zum Beispiel von guter Bildung. Sie sind oft verschuldet, leben in benachteiligter Wohnsituation oder manchmal auch ohne Wohnung, haben keinen oder verringerten Zugang zu Sport und anderen Freizeitaktivitäten, bekommen wenig Wertschätzung in der Gesellschaft, haben weniger Selbstbewusstsein, weniger Macht und Einfluss im Job, in Politik, Wirtschaft und in den Medien.
Dass arme Menschen in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien einen geringen Einfluss haben, führt auch dazu, dass ihre Perspektiven in der Öffentlichkeit chronisch unterrepräsentiert sind. Und dass das Thema Armut im gesellschaftlichen Diskurs praktisch totgeschwiegen wird. Erst in diesen Krisenzeiten hört man ein bisschen mehr von sozialer Ungleichheit und auch nur, weil sie sich in den letzten Jahren maximal verschärft hat. 2020 haben die Armutszahlen in Deutschland ein Rekordniveau erreicht. 16% der Bevölkerung lebt mittlerweile in Armut. Leute, gebt euch das bitte einfach mal. Das sind über 13 Millionen Menschen und ungefähr jede sechste Person. Heißt, es ist an der Zeit, sich damit mal auseinanderzusetzen und zu fragen, wie, was, wo, warum, und genau das wollen wir hier in den nächsten Wochen machen. Heute stellen wir uns dafür aber erstmal die Frage, ja, wo fangen wir da an? Ich bin selbst Aktivist oder versuche es zumindest zwischen meinem Schulleben und allen anderen Sachen, die noch dazukommen, zu sein und werde oft von Schulkameraden gefragt, wie man damit anfängt. Ich habe mich das auch mal gefragt und habe dann gegoogelt und als Antwort kam, you guessed it, geh zu einer Demo. Mittlerweile würde ich aber jeder Person, die Aktivistin werden möchte, davor noch etwas anderes raten. Das hört sich ein bisschen bescheuert an, aber überlegen, wofür man zum Aktivisten wird. Aus meiner Erfahrung hat man da eine spezielle Bewegung im Blick: Fridays for Future für Klimaschutz, Vice für die Rettung ukrainischer Leben, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen für das Ende des Mietenwahnsinns, die Berliner Krankenhausbewegung für die Entlastung des vollkommen überlasteten Pflegepersonals. Die Liste der Movements und ihrer Anliegen ist groß, aber viele von ihnen haben eines gemeinsam. Nämlich, dass sie sich gegen menschliches Leid, lokal wie global, einsetzen und dafür einen Systemwandel fordern. Und letztlich wird es auch genau diesen Systemwandel brauchen, um uns von all diesen Krisen abzuhalten, die, in den Worten meines Lehrers, eine große soziale Krise zur Folge haben. Bedeutet, es gibt bereits etliche Bewegungen mit den verschiedensten Themen und Menschen, die sich direkt oder indirekt gegen Armut einsetzen. Und deshalb dachte ich mir, ich lasse für die Auftaktfolge diese Aktivisten auch mal eine Botschaft senden. Es war eine krasse Sache, all diese Menschen zusammenzutrommeln, aber wir haben es hinbekommen und deshalb Vorhang auf für die Leute, die jeden Tag diese Welt verändern.
Wir leben in beispiellosen Zeiten.
In Deutschland sind die Armutszahlen auf einem Rekordhoch.
Der Mietenwahnsinn nimmt kein Ende.
Und die Inflation macht die Ärmsten von uns noch ärmer.
Around the globe, people are suffering.
Denn die Corona-Pandemie kostet Menschen überall ihren Wohlstand.
The Russian invasion of Ukraine is destroying the livelihoods of entire people.
And forcing millions to take refuge.
Wir sehen, wie die Klimakatastrophe sich entfaltet.
Wie immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren.
How autocrats' fossil energy is causing wars and destruction.
Wie Gesetze Frauen, inter-, trans- und nicht-binären Personen, aber auch jungen Menschen die gleichen Rechte verwehren.
Und Minderheiten ihren Schutz vorenthalten.
Wie Bildungschancen zwischen Akademiker- und Arbeiterkindern, zwischen BIPOC und Weißen nicht ungleicher sein können.
Now more than ever, we have to stand up against the global challenges.
To ensure that more and more people can live a fulfilling life.
Ein Leben frei von Armut.
Ein Leben frei von Krisen.
And the life that all of us deserve.
Wow, es ist so inspirierend, von diesen verschiedenen Menschen aus den verschiedensten Bewegungen zu hören und wie sie den Kampf gegen Ungerechtigkeiten angehen. Als ich Aktivist geworden bin, hätte ich gern sofort verstanden, warum all diese verschiedenen Bewegungen auf ihre eigene Art und Weise sich heute für ein sozial gerechteres Morgen einsetzen. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig zu verstehen, dass soziale Gerechtigkeit langfristig nur dann funktioniert, wenn wir es schaffen, all diese Krisen abzuwenden oder in ihrem Ausmaß einzugrenzen. Und in Zeiten, wo sich die Krisen überschlagen, fragt man sich natürlich, was macht eigentlich die Politik dagegen? Wenn alles politisch perfekt laufen würde, würde es Aktivistinnen ja gar nicht mehr brauchen. Aber ich habe mir gesagt, es muss ja irgendein Abkommen, irgendeine Agenda, irgendein Konzept geben, das auf die vielen Dinge, die gerade in der Welt falsch laufen, reagiert. Wenn man sich dabei in Deutschland umschaut, ist es wohl am einfachsten, im Koalitionsvertrag nach so einem Konzept zu suchen. Aber weil wir nicht das einzige Land sind, das mit zunehmenden Ungerechtigkeiten zu kämpfen hat, habe ich auf die globale Ebene geschaut. Und bin dadurch auf die 17 Sustainable Development Goals gestoßen. Die 17 Sustainable Development Goals haben zum Ziel, die Welt nachhaltig zu entwickeln. Sie wurden im September 2015 von der UN in New York beschlossen und Leute, die UN ist das Bündnis, wenn es um weltweite Zusammenarbeit geht. Dort werden die internationalen, interkontinentalen Entscheidungen getroffen, also die Ebene, die notwendig ist, wenn wir über die Bekämpfung von Armut sprechen. Und genau dort setzt das erste der 17 Ziele auch an. Ziel Nummer 1 lautet, Armut überall und in all seinen Formen zu überwinden. Als ich das gelesen habe, Leute, ihr wisst nicht, was ich für Luftsprünge gemacht habe, da war ganz große Aufregung hier. Die aber gefolgt wurde von der Frage, krass, aber wo fangen wir da an? Die ganzen Aktivistis haben eben schon verdeutlicht, dass wir die Bekämpfung ungerechter Strukturen, die schließlich auch dafür verantwortlich sind, dass Menschen in Armut leben, in den verschiedensten Bewegungen und Bereichen anfangen müssen. Und wenn dieses Ziel, Armut überall und in all seinen Formen auszulöschen, in seiner Vielschichtigkeit so vor einem liegt, ist man vielleicht erstmal eher klar überfordert. Und warum Armutsbekämpfung nicht so einfach ist, warum eine Mindestlohnerhöhung halt nicht alle Probleme löst, hat mir Viktoria Reichelt erklärt. Viktoria ist Moderatorin vom Funkprojekt Deutschland 3000. Sie ist auch Influencerin und ihre TikToks werden mir bis heute ständig auf meiner For You-Page angezeigt. Heute bricht sie für uns aber mal runter, warum die Bekämpfung von Armut so vielschichtig ist.
Armutsprävention ist ein intersektionales Thema. Warum? Weil Armut ein intersektionales Thema ist. Was ist jetzt aber Intersektionalität? Dieser Begriff beschreibt die Gleichzeitigkeit und die Verschränkung verschiedener Diskriminierungen von Personen. Und die bauen dabei nicht einfach nur aufeinander auf, sondern bekommen in ihren individuellen Verschränkungen ganz eigene Wirkungen. Das Wort Intersektionalität kommt übrigens vom englischen Wort Intersection, also Straßenkreuzung. Kann man sich also ganz gut bildlich vorstellen. Im Leben vieler Menschen überkreuzen sich verschiedene soziale Kategorien und führen so teilweise zu Mehrfachdiskriminierung. Und das eben auch im Bereich Armut. Was kann man sich da jetzt also so angucken? Zum Beispiel die Kategorie Geschlecht. Der sogenannte Gender Pay Gap ist die Beschreibung dafür, dass Männer auch in Deutschland mehr verdienen als Frauen. Wenn Frauen weniger verdienen, haben sie auch weniger Rentenansprüche und sammeln weniger eigenes Kapital, das sie für die private Altersvorsorge nutzen können. Das größte Armutsrisiko für Frauen in Deutschland ist übrigens die alleinerziehende Mutterschaft. Wenn wir Armut vorbeugen wollen, müssten wir uns also zum Beispiel die Kinderbetreuung in Deutschland angucken. Und auch wo eine Person herkommt, hat Einfluss auf ihr Vermögen und ihren Lebensweg. Wer aus Ostdeutschland kommt und dort arbeitet, wird wahrscheinlich weniger verdienen als jemand, der im Westen arbeitet. Und auch wer eine Migrationsgeschichte hat, ist in Deutschland stärker von Armut gefährdet. Im Jahr 2019 waren es laut Statistischem Bundesamt 27,8% der Menschen mit Migrationshintergrund. Das waren fast 13 Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich, wie zum Beispiel eine im Schnitt geringere berufliche oder schulische Bildung. Aber auch ein schwierigerer Einstieg in den Jobmarkt durch zum Beispiel Rassismus kann ein Problem sein. Ein Ansatzpunkt zur Armutsprävention ist also auch, Barrieren zum Einstieg in den Arbeitsmarkt abzubauen. Wenn eine Person jetzt also eine Frau ist und auch eine Migrationsgeschichte hat, ist ihr Risiko, arm zu sein, also größer als bei anderen Personen. Deswegen ist die Prävention von Armut ein intersektionales Thema mit vielen Ansatzpunkten.
Heißt, bei Armutsbekämpfung geht es darum, alle Strukturen, die Menschen benachteiligen und sie von einer echten gesellschaftlichen Teilhabe diskriminieren, zu überwinden. Und so spiegelt sich das auch in den 17 Sustainable Development Goals wieder, wenn man über das erste Ziel hinausblickt. Ziel Nummer 5 lautet, Gleichberechtigung überall auf der Welt zu etablieren. Ziel Nummer 10, Ungleichbehandlung radikal abzubauen. Ziel Nummer 3, einen universellen Zugang zu Gesundheitsversorgung zu schaffen. Ziel Nummer 13, Climate Action zu gewährleisten. Die Liste der Ziele geht noch weiter. Der Punkt ist aber der. Die Ziele stehen in einer massivst wechselseitigen Beziehung zueinander und nur mit der Einhaltung all dieser anderen Ziele wird es uns überhaupt möglich sein, Armut wirksam zu präventieren und damit Ziel Nummer 1 zu erreichen. Kurzum, die 17 Sustainable Development Goals oder 17 SDGs, wie sie auch genannt werden, sind das größte soziale Projekt aller Zeiten. Inspirierend zu wissen, dass so gut wie alle Länder der Welt zugestimmt haben, sich daran zu beteiligen, aber Anlass zu fragen, wie es damit eigentlich bisher läuft. Natürlich sollen wir die 17 Ziele nicht bis irgendwann erreichen oder irgendwann mal ein paar Anstalten dafür machen, sondern alle 17 Ziele bis, haltet euch fest, 2030 umsetzen. Von den 15 Jahren, die wir am Anfang dafür Zeit hatten, ist heute aber nur noch die Hälfte übrig. Es bleiben uns noch weniger als 8 Jahre, um die UN-Ziele bis 2030 einzuhalten. Es ist Halbzeit, Leute, und was macht man bei einer Halbzeit? Genau, man zieht Bilanz. Dafür habe ich mit Michael Green von der Social Progress Imperative gesprochen. Das ist eine Non-Profit-Organisation aus Amerika, die für das sogenannte Social Progress Index bekannt ist. Leute, das Gespräch ist auf Englisch und die Verbindung, es war auch so eine Sache, aber bitte seht's mir nach und jetzt let's go. Hey Michael, greetings from Berlin. I'm currently sitting in my room hoping the Wi-Fi works fine. Where are you?
Johnny, it's a great pleasure to be with you. I'm here at home in London.
It's great to have you here. Would you like to tell us a bit about what the Social Progress Index is and what your work is at the Social Progress Imperative?
Social Progress Imperative is all based on the principle that we manage what we measure. So if we want a better, fairer, more sustainable world, we've got to rigorously measure what that means and track our progress against it. And so that's why we created a tool called the Social Progress Index, which is a holistic, comprehensive measure how societies, individual societies and the world as a whole is doing. So we actually can track that progress in a rigorous way. And in particular, what we're trying to do is solve for the measurement problem of the Sustainable Development Goals. I love the Sustainable Development Goals. It's an extraordinary vision for our planet. It's an extraordinary political commitment. But as a practical tool, the SDGs do suck. I mean, only the UN would try and inspire the world with 17 goals, a prime number higher than 10, supported by 169 targets, which is the square of 13, and a whole bunch of other indicators underneath that, many of which don't exist. So what we're trying to do for the SDGs is use the Social Progress Index tool as a way of saying, how are we actually doing? And giving a really simple, clear answer on how we're getting on against the SDGs globally and at a country and local level.
So it's halftime for the SDGs. We're facing immense global challenges and we're only 8 years away from 2030. Do you think it is still possible for us to achieve these goals by 2030?
Well, the first thing I want to say is that the good news is that we are making some progress. It's not all bad news. What our data shows is that over the last few years, the world has, in total, made some progress towards the SDGs. Now, this sometimes surprises people because they see so many things going badly wrong, they see so much bad news on the news. And my answer to that is probably because the progress that's happening is not happening to you. There's a lot of quiet progress happening around the world on things like, you know, nutrition, vaccination, getting kids into schools, getting people mobile phones. So a lot of the progress in the world gets underreported. So that's a little bit of good news. The bad news is that it's nowhere near fast enough to hit the SDGs. On our projections, we think the SDGs are running about 50 to 60 years too late. And that could be even worse with the impact of things like the food crisis coming out of the Russia invasion of Ukraine, climate change, etc. So there's lots of risks out there that could make it even worse. So fundamentally, some progress happening, nowhere near fast enough to get to the SDG targets. We're going to have to do something very differently if we're going to get anywhere near those objectives.
I think that's very interesting because doing something different relies heavily on politics. Do you think people, but first and foremost politicians, are aware of the urgency of the situation? Do you think they know what's on the line here, why we have to try to achieve these goals?
Well, I think the first key thing about the goals is the sustainability angle. If we don't address the climate change issue, we are going to burn. And all other progress that we make is going to be irrelevant. So that's the first part. Secondly, yeah, we will not have thriving, successful societies unless we achieve large levels of social progress. That's essential if we're going to sort of keep our world moving forward, stop our societies descending into chaos. And I think this is really important, is that, you know, this is actually in all our self-interest to achieve these goals. This is not something that business should be opposing. It's something business should be supporting. Because if our world burns and our societies collapse, business isn't going to make any money. So everyone should be on the side of achieving sustainable development goals, not because we're nice people, but because it's in all of our collective self-interest.
And do you think there's an understanding of the interdependencies of the goals, or do you think they should be seen as completely disconnected, completely separate, you know, completely dissociated?
No, it's a great question. I think this is one of the big dangers with the SDGs, is we're finding that people are adopting an approach of SDG a la carte. I can pick SDG 4, I can pick SDG 11, and forget about everything else. You're absolutely right. The SDGs are about a systems change, and a comprehensive set of goals like the SDGs are important because they integrate all those different aspects of systems change. And we have to have a response that recognises that. That, you know, you can't tackle poverty without tackling gender inequality. You can't tackle poverty unless you're tackling climate change. And so you've got to look at that package as a whole. That's one of the great strengths of the SDGs, is thinking about that in those terms. And we've got to resist the attempts to try and pluck off individual pieces.
What role do you think do the big countries play in achieving the global goals?
One of the other big findings from our data is how poorly the United States has been doing over the last 10 years. The US is one of a small number of countries actually gone backwards on social progress in the last 10 years. So if you've got a country like the US failing on social progress, that's not just a problem for the US, that's a problem for the world. So you need to have big, powerful countries showing leadership in their own social progress and supporting other countries as well.
What do you think has to happen in the near future for us to still achieve these goals?
I'm an optimist because I think we can achieve a huge amount if we stop doing stupid things. And that's something that Social Progress Index data shows very clearly, is that there are so many missed opportunities. So I think, you know, one of the first things we can do, let's pick up these easy wins. You know, let's look at how countries could very quickly accelerate their social progress across a whole range of different ways that could see a big jump forward towards the SDGs. And that also applies on the climate change front. We did some analysis last year looking at greenhouse gas emissions and social progress. And sometimes we get into this debate as if you've got to choose, you know, end poverty or stop climate change. And I think that's a really, really false dichotomy. What our data shows very clearly is it's two sides of the same coin. Achieving inclusive societies, eliminating poverty, is part of the process of tackling climate change. They are two of the same things. And we cannot fall into this trap of pretending that the only way to tackle climate change is to throw ourselves into poverty. Sustainable and inclusive societies go hand in hand. The two agendas must support each other.
Also, hier nochmal zum Mitschreiben. Armutsbekämpfung funktioniert nicht, solange wir uns kategorisch davon abwenden, uns in etlichen Bereichen zu verändern. Klimakrise, Pandemien, Kriege, Menschenrechtsbrüche, Diskriminierungen, wenn wir uns das Ziel setzen, Armut zu bekämpfen, geht das mit etlichen weiteren Bekämpfungen einher und einem grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umdenken. Oder wie Michael es eben gesagt hat, System Change. In den nächsten Wochen wollen wir uns anschauen, wie so ein Systemwandel aussieht und was wir dafür tun müssen. Leute, das war heute eine kleine Einführung für alles, was da noch kommt. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Da geht's dann weiter mit einem ganz tollen Gast. Ich freue mich schon riesig drauf. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Gianni Mattea. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Mareike Kaiser, Emilia Fester, Lila Scherschmidt, Marc Schrolle, Dr. Christine Finke, Jacinta Nandi, Tilda Kaltenhäuser, Jonathan Auer, Vlada Vorobjova, Svea Braun, Michelle Grunwald, Elisa Baas, Maximilian Reimers, Ada Spies, Ali Kademoloseni, Victoria Reichelt, Sophie Sutherland, Michael Green.